Wir wollen zusammen ein Wort Gottes lesen, und zwar aus dem Neuen Testament. Und zwar schlagen wir den Römerbrief auf, in Kapitel 16, und werden von Vers 19 die zweite Hälfte lesen. Römer 16, Vers 19b. Da sagt Paulus, der Heidenapostel: Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen. Ein hochinteressantes Wort. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen. Ich glaube, die Genüsslichkeit der Gemeinschaft mit Jesus findet sich dort, wo wir den Herrn in einem innigen Verhältnis überhaupt kennen. Um diese Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen, bedarf es einer innigen Gemeinschaft mit seinem Wort. Denn Gott redet durch sein Wort für uns und zu uns. Wir freuen uns, dass der Herr uns so Gnade schenkt, dass wir dieses Wort in Freiheit besitzen, in Freiheit kennen, in Freiheit uns an diesem Wort erfreuen dürfen. Dieser halbe Vers von Kapitel 16, Vers 19 kann natürlich und selbstverständlich nur im Zusammenhang des Wortes verstanden werden. Denn diese Mitteilung hier in Vers 19 ist eine Sache, die eigentlich jeden von uns angeht. Es gibt keinen Gläubigen, den dieses Wort nicht betrifft. Und darum werden wir hingeführt zum Vers 17. Da gibt der Apostel Paulus sehr ernste Ermahnungen, und zwar an die Gläubigen im Blick auf die Irrlehrer. Darum in Vers 17: Ich ermahne euch aber, ihr Römer, denn der Brief war an die Römer geschrieben, und zwar nicht an die Gottlosen, sondern hier heißt es an die Brüder, dass ihr Acht habet auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. Um die Lehre des Wortes Gottes zu erkennen, bedarf es vieler Gnade und Gemeinschaft mit der Heiligen Schrift. Wir haben heute einen Zustand, selbst in der Gemeinde Jesu, wenn es hier heißt, wendet euch von solchen ab, die da Irrlehren verbreiten und verkündigen, dann möchten wir ganz klar sagen, dass heute eine solch große Unwissenheit unter den Kindern des Lichts gefunden wird, dass ein ungeheuerliches Durcheinander vorhanden ist und niemand weiß mehr so recht, was überhaupt richtig ist. Die einen halten immer wieder das für richtig, was sie gerade für richtig meinen. Die anderen tun es ebenso, und dadurch haben wir ungeheuerlich viel Konfrontationen in der Auffassung und in der Erkenntnis über das Wort des Herrn. Aber das ist alles unwichtig. Entscheidend ist, was lehrt Gottes Wort ganz neutral? Was ist die Aussage der Heiligen Schrift, gerade in den Aussagen, die uns betreffen? Was redet hier Gottes Wort und was meint es? Und wir haben eine Zeit, die Bibel sagt, dass es eine Zeit sein wird, in dem sich die Gläubigen, die Menschen selbst Lehrer aufhäufen. Luther sagt, indem es ihnen in den Ohren juckt, solche Leute, die Ohrenschmaus reden. Aber das ist nicht die Lehre. Die Lehre des Wortes richtet sich nicht nach Menschen, sondern sie ist gerichtet an Menschen. Das ist die Botschaft des lebendigen Gottes, nämlich an Gläubige. Das Wort vom Kreuz ist an die Ungläubigen gerichtet und das Wort der Lehre ist an die Gläubigen gegeben. Also finden wir in Vers 17, zwei Verse davor, die Erwähnung der Irrlehrer, nämlich indem sie Ärgernis und Zwiespalt anrichten, weil sie nicht die Lehre kennen. Oh, wie wichtig ist, dass wir die Lehre kennen. Ein Mangel, der allerorts gefunden wird. Allerorts. Auch selbst ganz klare Verkündiger kennen aber meistens nicht die Lehre des Wortes. Und das bedauern wir zutiefst. Denn jeder Mangel an der echten Lehre des Wortes ist ein Beweis einer gewissen Faulheit und Trägheit der Heiligen Schrift gegenüber, damit Jesus gegenüber. Und in Vers 18 finden wir ihre Kennzeichnung. Ihre Kennzeichnung schöner und süßer Worte. Aha. Durch welche also Zwiespalt und Ärgernis angerichtet wird, mittels einer Verführung. Süßliche Worte. Wir müssen aufpassen, dass wir, und ich habe schon öfters gehört, dass man sagt, auch Lieder gibt es, die sagen, süßer Jesus. Ich persönlich bin der Auffassung, dass der gar nicht so süß ist. Es ist ein lebendiger Gott, unser Herr. Menschen sind süßlich, aber nicht unser Herr. Ärgernis und Verführung sind die Folgen einer Falsch- oder Fehleinschätzung des Wortes der Lehre. Die Überwindung solcher Verführung liegt allein im Glauben, wie wir das in Vers 19a finden, denn dort steht vom Gehorsam. Da ist der Glaubensgehorsam angesprochen. Und dann erst kommt der Apostel zum rechten Thema und sagt, ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten. Das müssen wir schon ein wenig betrachten, denn wenn wir die tieferen Zusammenhänge der Aussagen der Heiligen Schrift nicht wissen, dann können wir auch die Absichten unseres Herrn nicht erkennen. Paulus, der Heidenapostel, schreibt also an die Römer, ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten. Paulus, der Apostel, hat über das Geschehen der Gemeinde zu Rom allen Grund, sich zu freuen und zur Freude ihretwegen. Aber diese Freude, die er hatte in der Zeit der blühenden Gemeinde zu Rom, war eine gegenwärtige Angelegenheit. War eine Angelegenheit der damaligen Jahre und genügte in keiner Weise für die Dinge der Zukunft. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass allein durch die Lehre wir vermittels der Gnade Gottes in die Absicht gebracht sind, Beständigkeit zu erlangen, auch hinsichtlich der ferneren Zukunft. Es ist schon so, dass der böse Feind Eingang findet, wenn man nicht eine gewisse Weisheit mit geistlicher Reife besitzt. Ist eine gottgegebene Weisheit in einer vom Herrn geforderten Reife nicht vorhanden, dann ist es dem Teufel ein leichtes, Eingang zu finden. Der Teufel hat ja alle Macken und alle Maschen an sich, alle Register, die er ziehen kann. Den einen kommt er mit einem liberalen Geflüster, den anderen mit einem mystischen Gerede. Die einen erfasst er durch extreme Musik, die anderen durch Dummtun. Alles das sind Geschichten, die der Teufel benutzt, um Einlass zu finden in die Herzen der Gläubigen, um Einlass zu finden in Gemeinden und Gemeinschaften. Um das, was recht ist, in den Augen Gottes ist, zu sehen und zu unterscheiden vom Gegenteil. Nicht das, was der Feind vermag, soll uns Anschauungsunterricht sein. Dass leicht ein schimmerndes, betrügliches Gewand trägt, was so der Feind zu tun vermag. Wir liegen in einem sehr harten Kampf, gerade mit den extremistischen Auswüchsen des Mystizismus. Und zwar, dass die Gläubigen durch die Verführungen Satans auf solch eine verrückte Idee kann also nur der Teufel kommen und solche es nachäffen, die es zwar gern im Gehorsam tun möchten, aber die die Lehre der Heiligen Schrift nicht kennen, indem man heute auf die vermessene Idee kommt, Gott würde durch Gesichte zu uns reden. Gott würde durch Träume uns seinen Willen kundtun. Gott würde uns heute benutzen, um durch Zungengabe sich zu verherrlichen. Auch dann, wenn es im Neuen Testament geschrieben steht, das Wort der Lehre ist dagegen. Es fällt uns nicht schwer, das Wort der Lehre beweisführend auszulegen, um dem völlig zu widersprechen, dass wir diesen mystischen Dingen keinerlei Vorschub zu leisten haben. Denn all diese Geschehnisse redet Gott verbunden die Schrift mit Zeichen. Und wir leben heute nicht in der Zeit der Zeichen. Selbst das Zungenreden von 1. Korinther 14, Vers 22, dort steht, dass es Zeichen sind. Die geistliche Weisheit ist ein allerhöchst notwendiges Stück, auch in heutiger Zeit für die Gläubigen. Wo die religiösen Verführer mit solcher List vorgehen, dass manches Gotteskind schon schweren Schaden genommen hat durch das Beachten dieser Dinge. Auf der anderen Seite ist ein Gläubiger nicht zu bedauern, wenn er geistlich dumm ist. Denn geistlich Dumme sind auch geistlich Freche. Die meinen, sie könnten ohne Christus leben, auch in dieser Frage. Denn die Bibel sagt ganz klar, wem Weisheit mangelt, der bitte, und es wird ihm gegeben. Also haben sie nicht gebeten, weil sie zu faul waren. Weil sie sich selbst vertrauten, sie könnten sich bewahren. Bitten sie nicht den Herrn, der Geber aller Gaben ist, sondern sie nehmen es in die eigene Hand, wie einstmals Petrus, der sich selbst vertraute. Und wenn ich, sagt er zum Herrn Jesus vor der Kreuzigung, und wenn ich mit dir sterben müsste. Ja, Petrus, als es dann soweit war, als der Hahn dreimal krähte, da war mit deinem Sterben nicht viel los. Da hattest du den Herrn wiederholt verleugnet. Das ist unsere alte Natur, die vorher groß tönt und wenn es darauf ankommt, nichts dahinter ist. Auch mit unserem Glauben ist es gar nicht so weit her, wie wir meinen und dafür halten. Auch sollten wir wissen, dass jedes an der Haustür abgekauftes Gift der Blätter des Wachturmes eine Entziehung des Geldes für den Herrn darstellt. Darüber müssen wir uns belehren lassen, dass wir nur Verwalter der uns gegebenen Dinge sind, auch des Geldes. Geben wir für solche Babeltürme Geld aus, dann soll es uns gewiss sein, dass wir es dem Herrn gestohlen haben. Denn der Herr Jesus erlaubt solches nicht. Und wird dieses Zeugs obendrein auch noch gelesen, sind solche, die dann in die Gemeinde mit ganz neuen Wahrheiten kommen. Sie können ja nicht unterscheiden, was recht und nicht recht ist, sonst würden Sie das alberne Zeug gar nicht erst kaufen. Würden Sie es unterscheiden können, hätten Sie es nicht gekauft. Und weil Sie es nicht unterscheiden können, haben Sie es gekauft. Und wer solches Zeug kauft, der liest es auch noch. Aber das alles hat der Herr uns nicht erlaubt. Schwache, Glaubensschwache werden angesteckt von diesem Drachengift in 5. Mose 32, Vers 33. Da wird von diesem Drachengift geredet. Nattern. Brut ist es. Wodurch kaum wieder gut zu machen der Schaden schon oft entstanden ist. Da wird etwas aus dem Zusammenhang des Wortes Gottes herausgerissen und darauf werden dann Lehren aufgebaut. Und genau deshalb lobt der Apostel nun den Glaubensgehorsam in Vers 19a. Diesen Gehorsam, der sich auch im Verhalten an der Haustür zu unserem Herrn offenbart, dass der Herr Jesus uns längst nicht das genehmigt, was wir uns selbst meinen, genehmigen zu können. Er lobt den Glaubensgehorsam der Römer, die den Wachturm nicht abkaufen an der Tür. So wollen wir es mal sagen. Aber ohne genügende Weisheit mit göttlicher oder mit geistlicher Reife sind sie den ihnen noch unbekannten Gefahren völlig und total ausgesetzt. Auch den Römern. Niemand soll von den Römern meinen, sie würden sich selbst bewahren können. Sie würden sich selbst bemeistern können. Die vom Apostel Paulus beabsichtigte Bewahrung sollte darin liegen, und jetzt kommt's, weise zum Guten zu sein. Das ist die Lösung. Weise, Weisheit, die von Gott jedem gegeben wird, der bittet, aber nicht Weisheit für die Finsternis, sondern Weisheit zum Guten. Und wir müssen nun die Frage stellen, wie können wir das? Weise zum Guten sein. Nun, das erste ist, indem man überhaupt das Gute kennt. Dieses Gute ist uns in Christo schon gegeben. Nur es achtens nicht alle Gläubigen so, wie es von Gott uns her gegeben ist. Und zwar ist es uns gegeben im Worte der Wahrheit, in der Weisheit seiner Wahrheit, im Worte der Schrift. Das ist das Gute. Und darum sagt auch Johannes in seinem zweiten Brief, Vers 9, wer weitergeht, wer also ein Stück in der Auslegung weitergeht, auch in seiner Meinung. Das heißt, wer mit der erkannten Wahrheit, die Gott in seinem Wort geschrieben hat, nicht zufrieden ist, und darum geht er ja weiter. Und sich ausstreckt, nach weiterer Wahrheit über die Mitteilung der Lehre des Wortes Gottes hinaus gerät unter die Tiefen des Satans nach Offenbarung 2, Vers 24. Das ist ganz klar. Es ist eben eine gefährliche Sache, über die Mitteilung des Wortes Gottes hinauszugehen. Das Weitergehen ist also ein umfangreiches Angebot der Irrlehren und der Irrgeister, von denen es heute mehr als zu viel gibt. Wobei jeder verfällt der die Lehre des Wortes Gottes in der Weise nicht kennt. Oder dem die Lehre des Wortes Gottes nicht ausreicht. Es ist auch ein falsches Unternehmen. Man müsste erst die ganzen Religionen und irrlehrenhaften Meinungen der Menschen kennen, um sich im Worte der Wahrheit zurechtfinden zu können. Das ist falsch. Wir haben mit diesen Dingen überhaupt keine Gemeinschaft zu haben. Unsere Gemeinschaft, sagt die Bibel in 1. Johannes 1, Vers 4, ist mit dem Vater und mit dem Sohne Jesus Christus. Und alles, was darüber hinausgeht, über dieses sein geschriebenes Wort, wir warnen davor, denn wir haben die ganze Fülle in seinem Wort und nicht in menschlichen Spekulationsbereichen. Die mystischen Richtungen unter den Gläubigen sind geradezu ein Beweis dafür, wie stark der Abfall heute wirkt. Aber dazu bedarf es eben der Weisheit, um das Gute zu erkennen und sich daran genügen zu lassen, an dem, was Gottes Wort uns mitteilt. Der Herr will uns in die Tiefen seines Wortes führen. Und wenn der Herr sagt, dass der Geist alles erforscht, auch die Tiefen Gottes, dann kann solches nur in engster Verbindung mit seinem Wort gefunden werden. Denn wer das Gute hat und wer das Gute kennt, der kann oder kann man solchen etwa mit den Tiefen Satans noch die Augen verblenden? Wer wirklich das Wort der Gnade, das Wort des lebendigen Gottes kennt, wer soll ihm denn noch etwas geben? Menschen vermögen niemals. Darum sagt Paulus. Und selbst wenn ein Engel vom Himmel käme, wir haben heute sehr viele andere Evangelien hier auf dieser Erde, die nicht durch das Wort des Herrn gegeben sind. Paulus sagt und redet nicht allein die Menschen an, sondern auch Engel, die von oben herunterkommen. Wir wissen aus den Himmelsbereichen, dass da auch die nach Epheser 2 die ganzen Finsternisengel sich aufhalten. Und zu dieser geistlichen Weisheit, mit der wir hier zu tun haben, dieser Reife des Urteiles und diesen Unterscheidungsvermögen, das Paulus, der Apostel, bei ihnen zu sehen wünschte, kommt das Zweite. Und das ist das Einfältigsein zum Bösen. Beides ist notwendig. Weisheit zum Guten und einfältig sein zum Bösen. Nicht eines davon reicht aus. Und beides wird uns durch Jesus und seinem Wort gegeben. Was heißt das, einfältig zu sein zum Bösen? Das Wort, das im Urtext für einfältig steht, ist das gleiche wie in Matthäus 10, Vers 16, wo es heißt, einfältig wie die Tauben. Also sind wir jetzt bei den Tierhaltern. Oder in Philipper 2, Vers 15, da kommt das gleiche Wort noch einmal vor, wo es heißt, tadellos und lauter. Dort steht im Urtext das gleiche Wort für einfältig. Das ist interessant. In allen drei Stellen, die wir jetzt kennen, wo das griechische Wort für einfältig steht, ist die Grundbedeutung der Übersetzung unvermischt. Also, einfältig in unserer deutschen Übersetzungsart heißt genauestens im Griechischen unvermischt. Das hat eine ungeheuerliche Aussage. Unvermischt heißt so viel wie lauter, Gegenteil von unlauter. Heißt so viel wie pur oder echt oder rein ausgedrückt in dem Wort unvermischt. Wenn es heißt un, heißt es nicht vermischt mit anderen Dingen. So könnten wir diese Stelle wiedergeben und sagen es mit dem Wort unvermischt. Dass ihr unvermischt bliebet mit dem Bösen. Jetzt merken wir schon, wo der Apostel hin will. Es ist einfach wichtig, dass wir ab und zu einen Blick in den Urtext hineinnehmen, weil unsere sprachlichen Übersetzungen nicht immer präzis genug das wiedergeben, was der Geist Gottes beabsichtigt hat in seiner einstigen Rede. Nicht deshalb, weil Gott es nicht vermag, sondern weil unsere Sprachen so unvollkommen sind, um die exakte Genauigkeit der göttlichen Absicht uns mitteilen zu können. Auf dass ihr unvermischt bleibet mit dem Bösen, dann ist der Sinn auch leicht zu sehen. Der Apostel will, dass sie nicht nur durch das Wort geistlich weise sein möchten, weise sehen möchten, was gut in Gottes Augen ist, sondern sollen auch geistlicherweise ängstlich nach Philipper 2, Vers 12 mit Furcht und Zittern bemüht sein, sich allem Bösen gegenüber rein zu erhalten, unvermischt mit dem Bösen zu sein, sich gar nicht damit einzulassen, sich nicht eins zu machen, auch nicht in Gedankengängen, einer Vermischung in irgendeiner Weise zuzustimmen. Alles, was durch Gottes Wort abgetan ist, denken wir nur ans Alte Testament, es ist Sünde, es heute wieder aufzurichten, was durch Christus Erfüllung gefunden hat. Wenn wir also einer Vermischung unzugänglich sind, verschlossen sind und in nichts Böses eingehen wollen, dann bleiben wir in unserer Stellung am sichersten in der Gemeinschaft mit Jesus erhalten. Das ist das Beste. Die Verführer wiederum, die sagen zwar etwas ganz anderes. Solche Leute, die uns in Vers 17 und 18 benannt sind, äußern: Man muss, sagen sie, alles mal kennenlernen. Das ist ihre Medizin. Sonst kann man ja nicht mitreden. Man ist ja gar kein rechter Mann, wenn man feige die Augen verschließt vor diesem und vor jenem. Das ist Schlangengeflüster, weil die Bibel uns einfach verbietet, die Stärke des Giftes festzustellen, indem wir auch keinen Schluck aus dieser Bottle nehmen, von dem wir das Schild mit dem Totenkopf und den zwei gekreuzten Knochen daran erkennen. Das werden wir nicht tun, um festzustellen, wie stark es wirkt, wenn wir wissen, dass Gift drin ist. Gott hat uns auch eine Verantwortung gegeben. Und die Frage eines siegreichen Lebens ist letztlich nichts anderes als die Frage, ob wir dieses Leben in der Gemeinschaft mit Jesus und seines Sieges überhaupt wollen. Ein ganzer Teil in der Seelsorge wickelt sich überhaupt hintergründig und nur darum ab, ob die Einzelnen überhaupt wollen. In dem Augenblick, wo ein letztes Wollen da ist, ist eigentlich das Problem schon gelöst. Nicht durch uns, sondern durch den Herrn. dann haben wir ja den Siegesboden bereits betreten. Aber wir müssen es wollen, wie der Herr Jesus es will. Nicht zweierlei. Wir werden keinen Sieg haben. Auch Adam und Eva hatten im Garten Eden keinen Sieg. Wisst ihr warum? Weil sie doch die verbotene Frucht, was ja Sünde war, sie zu nehmen, so weit liebten, dass sie die Frucht doch abrissen und nahmen. Wovon Gott gesagt hatte. Und sie wussten ganz genau, dass Gott geredet hatte. Wenn ihr davon esset, dann sollt ihr sterben. Dass sie nicht wussten, was Tod war, das entband sie in keiner Weise von der Verantwortung der Folgen, die daraus hervorkamen, die wir heute noch zu durchleben haben in unserem Tod. Aber wie viele Gläubige sind schon in das Netz des Feindes geraten? Durch solche verführerischen Worte. Man müsste erst probieren, man müsste erst kosten, damit man weiß, um was sich's handelt. Aber der geistlich Unvermischte, wir haben es heute gerade in den mystischen Richtungen mit vermischten Gläubigen zu tun. Ein wenig Wahrheit, ein wenig Jesus und ein wenig Gefühl. Ein wenig Glauben und auf der anderen Seite, Jesus will man erleben vom Gefühl. Furchtbar. Der geistlich Unvermischte, der Reine von der Lehre her, der lautere, der einfältige Charakter sagt, ich kenne das Gute, das Gott Wohlgefällige. Darum und daher weiß ich auch, was böse ist. Auch wenn ich es selbst nicht erkennen lerne, davon koste und genieße. Ich will nichts davon haben. Das ist der Standpunkt, auf den wir auch immer wieder in der Seelsorge hinplädieren, dass der Sieg nur dann kommt, wenn wir die Sünde hassen. Adam und Eva hassten die Sünde nicht. Dadurch gerieten sie in den Strom der Macht des Feindes. Die Frage des Sieges ist, ob du die Sünde hassest. Lieber Bruder und Schwester, an dieser Frage scheiden sich die Geister, auch die Mischgeister. An dieser Frage entscheidet sich, ob du zur Verherrlichung Gottes lebst oder nicht. Ob du es überhaupt willst. Willst du überhaupt aufrichtig sein, dann kannst du dich aufrichtig benehmen. Solche, die sich nicht aufrichtig benehmen, suchen die Aufrichtigkeit nicht von Herzen. Viele Gläubige wollen es zwar, aber sie tun es nicht. Und vor dem Herrn ist der Beweis, wenn sie es tun. Ich kann nicht sagen, Herr Jesus, ich habe dich ganz, ganz lieb und liebe dein Wort, ich lese es nur nicht. Ich tue es nicht. Fertig. Ich habe deine Heiligen und Erretteten ganz lieb. Ich komme nur nicht zusammen. Ja, wie soll denn Gott deine Liebe zu seinem Wort und zu den Seinen erkennen, wenn du das nicht tust, was Gottes Wort sagt? Ich will einfältig bezüglich des Bösen bleiben. Das muss unsere Gesinnung werden. Dann habe ich Gottes Wohlgefallen auf meiner Seite. Was brauche ich denn dann das Wohlgefallen menschlicher Verführer, menschlicher Meinungen, menschlicher Intrigen, menschlicher Rebellion gegen Gott und sein Wort? Warum ist es nicht das Zugpflaster, solches zu vermeiden? Und was brauche ich das Wohlgefallen? Solche, die das Verurteilen des Wortes auf sich gezogen haben. Wenn mir Gottes Angesicht leuchtet, und darauf kommt es an, leuchtet dir Christus, leuchtet dir Jesus in deinem Herzen. Wisst ihr, die Gläubigen strecken sich immer heute nach mehr aus als das, was Gottes Wort ihnen erlaubt und gibt. Und dabei fallen sie in die Dinge hinein. Wir bekommen stoßweise die Briefe, möchten allen helfen. Wir können aber nicht allen helfen, weil wir nur in einen Tag von 24 Stunden hineinleben. Und weil unsere Kraft bemessen ist. Und weil wir nur bis zu einem gewissen Grad da sein können. Aber die Not in der Gemeinde Jesu, die ist so unendlich, so unbeschreiblich groß und gewaltig, dass sie sich mit menschlichen Worten auch hier gar nicht ausdrücken lässt. Und wir sagen, alles weg mit dem, was Jesus nicht lieb ist. Dann wirst du sagen, ja, das will ich bring's nur nicht fertig. Dann müssen wir dir sagen, was hier in Römer 16, Vers 19b geschrieben steht. Tu's mal. Tu mal das, was du heute gehört hast. Bitte den Herrn, dass du ganz offen wirst für dieses Wort Gottes. Dann geschieht's nämlich. Aber das sind auch die solche Dinge abweisen, die Einfältigen in der Welt. Die Einfältigen selbst unter einer Masse von Gläubigen. Die oft verspotteten, dass man sagt, die übertreiben es ja mit ihrem Jesus. Aber in Wirklichkeit sind es die in Gott Reichen, die reich gemacht sind in Christus. Wie wir das in Lukas 12, Vers 21 finden. Es sind die wahrhaft Glücklichen, denn viele Gläubige und viele Kinder Gottes gehen über diese Erde gar nicht in der wirklichen Freude in Jesus, weil sie noch den Ballast ihrer eigenen Gedanken mit umherschleppen. Jesus will uns freimachen, selbst von uns selbst. Was heißt das? Ja, weil wir selbst eine Last dem Herrn Jesus sind. Oder meinst du, du wärst dem Herrn Jesus keine Last? Mir wurde das einmal klar, als ich die Straßenverkehrsverordnungen durchlas. Da las ich einen Artikel, der lautete, die Autofahrer werden das wissen. Du bist als Autofahrer ein Hindernis im Straßenverkehr, weil du da selbst daran teilnimmst. Du bist dem lebendigen Gott ein Hindernis und ein Ballaststein, weil du Kind Gottes bist. Ich will dir nur deine richtige Position einmal aus dem Lichte Gottes sagen. Der Jesus hält dir es nicht vor, das mache ich jetzt. Der Jesus hält dir das nicht für übel. Aber ich möchte dir es heute sagen, weil ich nicht der barmherzige Gott bin. Du bist ein ungeheuerlicher Ballast für Gott und Menschen und für dich selbst. Du trägst den Ballast deiner eigenen Gedanken und kommst nie zur Freiheit, in die Christus der Herr uns berufen hat, wegen deiner Eigenwilligkeiten, wegen deiner götzendienerischen Gedanken, den du frohnst und in denen der Feind seine Hand im Spiel hat. Nur der Unterschied, du hast es noch nicht gemerkt, weil du nicht um diese Weisheit gebeten hast. Bittet und es wird euch gegeben. Ein Wort der Verheißung. Bitte den Herrn der Herrlichkeit, damit er sein Wort an dir vollziehen kann. Gehörst du auch dazu? Wenn wir zu solchen gehören, die der Herr darin gesegnet hat, dann werden wir die friedevolle Gegenwart des Gottes des Friedens, wie er vorgestellt wird, kennen und genießen. In dem Römer 16, Vers 20. Dort offenbart er sich über all das als der Gott des Friedens. Paulus, der Heidenapostel, sagt also in unserem Textwort, ich will aber, dieses geistinspirierte Wort ist lebendig, sagt die Schrift. Darum willst auch du das, was Paulus uns hier sagt. Wie viel liegt doch in Gottes Wort? In diesem halben Vers? Wie viel redet der Geist des Herrn durch sein Wort zu uns, ermahnend? Aber wisst ihr, die ganze Ermahnung ist doch umsonst geredet, wenn wir sein Wort hören und nehmen es nicht in unsere Herzen auf als Wort Gottes. Wollen wir auch? Die nächste Frage ist, wollen wir so, wie wir wollen, oder wollen wir so, wie Jesus will? Und darin liegt der Unterschied. Die Belastungen unter den Gläubigen in mannigfaltigen Variationen sind sehr groß. Alle wollen sie freigeben. Und Gott ist reicher als diese komischen Belastungsdinge. Blickt da nicht allzu sehr drauf. Blickt hin auf Jesus. Er, der das ja überwunden hat, dort soll unser Blick festgehaftet sein und nicht mehr abweichen. Aber wollen wir denn das, was Jesus will? Du, wenn du keinen Sieg hast, dann hast du noch nicht das gewollt, was Jesus will. Dann hast du das gewollt, auch selbst deine Befreiung so gewollt, wie du sie wolltest. Das sagt aber Gott nicht ja dazu. Jesus will, dass wir demütig werden. Warum denn? Wie denn? Nur dem Demütigen gibt er die Gnade. Weißt du, wenn wir da nicht herauskommen aus uns selbst, dann haben wir Mangel an seiner Gnade. Der Jesus hat gesagt, er gibt dem Demütigen die Gnade. Und was ist, wenn wir sie nicht haben? Dann sind wir nicht demütig. Demütig nur so weit, wie wir das wollen. Aber um die Frage geht es nicht, was wir wollen. Unser Wollen ist Götzendienst. Wie Jesus will, das sollten wir endlich werden. Wollen wir auch weise zum Guten und einfältig zum Bösen zu sein? Bruder und Schwester, wollen wir das? Dann gibt Gott uns eine wunderbare Gelegenheit, ihm Jesus ähnlicher zu werden. Willst du das? Meinst du, dass Gott mit dir und mit mir zurechtkäme, wenn wir es nicht von ganzem Herzen wollen, wie Jesus will? Oh, wenn wir es nur wollten. Die Kraft und die Gnade unseres Herrn ist da. Für wen? Für alle. Für alle, die dieser Kraft benötigen, sagt auch die Schrift in Philipper 4, Vers 13 oder Johannes 1, Vers 16. Und wie wichtig ist diese Bibelstelle schon für das tägliche Leben des Einzelnen. Wie wichtig aber auch für das Leben innerhalb der Gemeinde des lebendigen Gottes. Der örtlichen wie der gesamten, weltweiten herausgerufenen. Es treiben überhaupt nur darum so manche Irrlehrer ihr verderbliches Wesen, weil viele Gläubige mit der Wahrheit spielen. Sie spielen mit der Wahrheit. Unter den Rauschgiftsüchtigen, da kennt man dann einen Höhepunkt. Einen Höhepunkt, der nennt sich der goldene Schuss. Das ist die Grenze, den viele nicht mehr überleben. Man spielt mit dem Leben. Ich glaube, dass Gläubige, die Jesus nicht völlig ernst nehmen, in dieser Frage, die wir heute gehört haben, sie spielen mit der Gnade Gottes.